Christiane Stenger. Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt. Gebrauchsanweisungen für Ihren Kopf. Unser Gehirn lässt uns ganz gerne mal im Stich. Manchmal versuchen wir in einem Gespräch krampfhaft, die direkte Anrede zu vermeiden, weil wir uns nicht mehr an den Namen unseres Gegenübers erinnern können. An anderen Tagen beschleicht uns die ganze Zeit das Gefühl, wir hätten etwas vergessen. Uns fällt aber partout nicht ein, was. Oder wir sitzen vor einem leeren Dokument und haben einfach keinen blassen Schimmer, wie wir das Konzeptpapier, das wir schreiben wollen, am besten anfangen. Stattdessen treiben wir uns stundenlang auf Facebook und YouTube herum, obwohl wir genau wissen, dass uns das nicht weiterhilft. Irgendwann kommen wir alle an den Punkt, an dem wir unseren Kopf am liebsten einmal durchschütteln würden, um endlich das herauszuholen, was eigentlich in ihm steckt. Für diese Momente hat die Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger eine gute Nachricht. Durchschütteln bringt nichts. Stattdessen hat sie mehrere Techniken und Angewohnheiten parat, die unser Gehirn dazu bringen können, sich besser zu konzentrieren, zu erinnern und kreativer zu sein. Ausgehend von ihren Erfahrungen als Gedächtnisprofi hat Stenger sich auch andere Aufgabenbereiche des Gehirns angesehen und herausgefunden, welche Macken es hat, wo es uns hemmt und wie wir seine Leistungsfähigkeit steigern können. Egal, ob es um Konzentration, Kreativität, Motivation oder Entscheidungen geht, da ist überall noch Luft nach oben. Link Nummer 1. Unser Gehirn ist ein hochkomplexes, aber fehleranfälliges System. Um zu verstehen, in welchen Bereichen wir die Leistungen unseres Gehirns verbessern können, müssen wir uns zuerst einmal ansehen, wie es überhaupt funktioniert. Beginnen wir mit den harten Fakten. In unserem Kopf tummeln sich ca. 100 Milliarden Gehirnzellen, die auch Neuronen genannt werden. Dazu kommen noch viele mehr Gliazellen, deren Aufgabe es ist, die Neuronen zu stützen, zu reparieren und Impulse zwischen ihnen zu übertragen. Bis ins hohe Alter können sich neue Verknüpfungen zwischen den Neuronen ausbilden. Vor allem im Hippocampus, der für das Gedächtnis und das Lernen wichtig ist. Unser Gehirn besteht aus mehreren Teilen, die sich mit der Evolution des Menschen entwickelt haben. Die ältesten Partien sind für grundlegende vegetative Funktionen, wie zum Beispiel das Verdauen, das Atmen oder unsere Instinkte und Reflexe zuständig. Die neueren Teile ermöglichen uns zum Beispiel abstraktes Denken, Sprechen oder einen Sinn für Schönheit und Kunst. Das Spannendste am Gehirn ist aber nicht die Hardware, sondern die Software. Prinzipiell ist unser Kopf die meiste Zeit damit beschäftigt, uns eine eigene Realität zu basteln. Er lässt bestimmte Wahrnehmungen in unser Bewusstsein vordringen, blendet andere aus, schiebt bestimmte Gedanken in den Vordergrund und bildet sich zu allem Möglichen eine Meinung. Es ist ständig in Aktion und wir bekommen nur einen Bruchteil davon mit. Dabei geht es nicht besonders rational vor, sondern lässt sich von seinen zahlreichen Macken beeinflussen. So ist es zum Beispiel ein recht faules Gewohnheitstier, was dazu führt, dass wir gerne praktische, einfache Schubladen zum Denken benutzen. Diese und andere Macken werden wir in den nächsten Blinks genauer kennenlernen. Für den Moment reicht es zu wissen, dass sie eigentlich dazu da sind, es uns gut gehen zu lassen, aber uns eben manchmal auch im Weg stehen. Blink Nummer 2. Unser Gehirn macht oft nicht das, was wir wollen. Wir denken nicht immer das, was wir wollen. Manchmal regen wir uns den ganzen Tag unnötigerweise über etwas auf oder können uns einfach nicht entscheiden und verderben uns damit die Laune. Zum Glück hat die Wissenschaft mittlerweile schon eine ganze Menge darüber herausgefunden, wie Denken funktioniert. Vor allem die funktionelle Magnetresonanztomographie, FMRT, ermöglicht es uns heute, unsere Gehirnaktivität von außen gezielt zu beobachten. So können Forscher feststellen, welche Areale bei welchen gedanklichen Aktivitäten involviert sind. Vom Gedankenlesen sind wir damit zwar noch weit entfernt, aber trotzdem erhalten wir so wertvolle Hinweise darauf, was da oben vor sich geht. Die wichtigste Erkenntnis der modernen Hirnforschung lautet, wir können nicht so viel selbst entscheiden, wie wir oft denken. Es scheint fast so, als ob unsere Entscheidungen von vielen anderen Faktoren getroffen werden und unser Bewusstsein dann nur noch im Nachhinein eine Rechtfertigung für unsere Gedanken und Entscheidungen liefert. Zum einen wird unser Denken natürlich durch die Hardware bestimmt. Gedanken sind das Ergebnis von chemischen und elektrischen Prozessen. Wenn dort etwas nicht richtig funktioniert, ändert das unsere Gedanken und Gefühle. Wenn zum Beispiel unser Serotoninspiegel absinkt, werden wir traurig oder sogar depressiv. Zum anderen haben auch unser Unterbewusstes und unsere Gefühle ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, was wir denken. Wenn wir zum Beispiel selbstbewusst sind, treffen wir mutigere und schnellere Entscheidungen, als wenn wir Angst haben. Am besten lernen wir übrigens, wenn wir von etwas begeistert sind. Doch auch unser bewusstes Denken ist nicht besonders rational. Um Energie und Zeit zu sparen, denkt unser Gehirn gern in Mustern und Modellen. Falls etwas dort nicht hineinpasst, wird es oft passend gemacht, ohne dass wir davon etwas mitbekommen. In unserer modernen Welt gibt es zusätzlich noch ein paar besondere Herausforderungen, wie zum Beispiel Stress und Informationsüberflutung, die unser Gehirn noch mehr beeinflussen. Wie wir am besten damit umgehen, sehen wir im nächsten Blink. Blink Nummer 3. Multitasking ist keine gute Strategie, um mit der Informationsflut fertig zu werden. Wir leiden heute unter einem Informations-Overkill. Im Internet blinkt und glitzert es an allen Enden. Pop-ups tauchen auf, Videos spielen sich automatisch ab und meistens haben wir mehr als 5 Tabs gleichzeitig geöffnet. Zu diesem ganzen Input-Stress kommt dann auch noch das Telefon, das ständig klingelt, und der Chef, der uns gerne mal am Samstagabend um 8 eine E-Mail schickt. Das geht an unserem Gehirn nicht spurlos vorüber. Wer viel Zeit im Internet und mit dem Smartphone verbringt, neigt dazu, oberflächlicher zu lesen und sich schneller ablenken zu lassen. Das ist doch ganz logisch, denn wie ein Computer verfügt auch unser Gehirn über einen begrenzten Arbeitsspeicher. Sobald zu viele Dinge um unsere Aufmerksamkeit heischen, vergessen oder übersehen wir garantiert mindestens eine Sache. Damit Informationen in unser Langzeitgedächtnis übergehen, brauchen wir Phasen des Leerlaufs, wie beispielsweise Pausen und Spaziergänge. Nach 90 bis 120 Minuten ist unser Arbeitsgedächtnis erschöpft und muss aufladen. Das geht nicht, wenn wir zum Beispiel auf Facebook sind. Denn auch dort ist es ständig beschäftigt mit Fragen wie: Soll ich auf Like klicken? Will ich mehr über das Wombat-Baby wissen? Der Informations-Overkill schwächt also nicht nur unsere Konzentrationsfähigkeit, sondern auch unser Merkvermögen. Die meisten von uns versuchen das irgendwie nebenbei unterzubringen. Aber Multitasking ist keine geeignete Strategie, um mit der Informationsflut fertig zu werden. Fernsehen und dabei essen oder Autofahren und dabei Musik hören ist kein Problem. Aber das liegt nur daran, dass wir uns nur auf eines von beiden wirklich konzentrieren. Dabei switcht unser Gehirn ständig zwischen beiden Aktivitäten hin und her. Daher drehen wir oft beim Einparken die Musik leiser, denn so müssen wir dafür keine zusätzlichen Kapazitäten aufwenden. Beim Multitasking entstehen Reibungsverluste von 20-40%. Effektiv sind wir also nur, wenn wir 2 Aufgaben hintereinander konzentriert erledigen und nicht, wenn wir sie gleichzeitig bearbeiten. Um unseren Arbeitsspeicher zu entlasten, müssen wir öfter mal eine Pause von Internet und Smartphone einlegen. Also ab sofort, in der Kaffeepause, einmal um den Block laufen, anstatt Facebook zu checken. Blink Nummer 4. Aufmerksamkeit und Konzentration können wir mit Meditation trainieren. Doch auch wenn wir nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun, schweifen wir oft ab und haben Probleme, uns zu konzentrieren. Das liegt daran, dass unser Kopf einen großen Teil des Tages in einer Art Leerlaufzustand verbringt. Wenn ihm langweilig ist, sorgt unser Gehirn selbst für Unterhaltung und spinnt einen dauerhaften Monolog, alles, was uns ebenso durch den Kopf geht. Dieser Zustand heißt auch Leerlaufnetzwerk. Dabei denken wir über uns selbst nach, planen unsere Zukunft oder verarbeiten zum Beispiel Erlebtes. Der entgegengesetzte Zustand ist die Direkterfahrung. Dabei sind wir aufmerksam und konzentriert. Eben ganz bei der Sache und nicht mit den Gedanken woanders. Wenn wir in einer eintönigen Aufgabe arbeiten, schaltet unser Gehirn oft von selbst in den Leerlauf. Wir bräuchten es zwar eigentlich gerade, doch es hat scheinbar keine Lust auf Langeweile und sucht sich Ablenkung. Wir können es zum Glück aktiv in die Direkterfahrung zurückholen, indem wir zum Beispiel mit den Füßen wackeln und uns auf dieses Gefühl konzentrieren. So zwingen wir unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt und können sie schließlich bewusst zu unserer langweiligen Aufgabe zurücklenken. Füße wackeln kann im Einzelfall schnell helfen. Effektiver ist aber, eine längerfristige Strategie für eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit zu verfolgen. Regelmäßige Meditation hilft uns dabei, unsere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu trainieren. Dabei bewirkt sie zum Beispiel, dass wir entspannter sind und nicht hektisch auf jede Ablenkung reagieren, sondern sie einfach ignorieren können. So schaffen es geübte Menschen, in stressigen Situationen überhaupt keinen Stress zu empfinden. Eine ziemlich geniale Fähigkeit, denn die meisten dummen Entscheidungen fällen wir unter Stress. Blink Nummer 5. Gutes Zeitmanagement hilft gegen Stress. Die Informationsflut überlastet unser Gehirn systematisch. Die Dauerbeschallung mit Informationen, Bildern, Medien und unser schnelles Leben sind verantwortlich für einen überdimensionalen Stresspegel. Aber was genau ist dieser Stress eigentlich? Was macht er mit unserem Gehirn? Und wie können wir seiner Herr werden? Zunächst müssen wir wissen, dass nicht jeder Stress schlecht ist. Akuter Stress kann manchmal sehr hilfreich sein, nur chronischer Stress macht uns krank. Zudem gibt es eine Unterscheidung zwischen positivem Eustress und negativem Distress. Bei Eustress macht uns eine Herausforderung Spaß und wir glauben, dass wir sie meistern können. Vielen Leuten geht es zum Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen so. In diesem Zustand sind wir flexibel und leistungsfähig. Der ungesunde Distress hingegen tritt auf, wenn wir uns völlig überfordert und bedroht fühlen. Sobald wir merken, dass Stress uns belastet, sollten wir etwas dagegen unternehmen. Auch hier können wir einschreiten, sobald es akut wird. Bewegung ist immer gut. Oft reicht es schon, kurz aufzustehen und uns einen Kaffee holen zu gehen. Außerdem können wir versuchen, wieder selbst die Kontrolle über die Situation zu übernehmen, indem wir tief durchatmen, vielleicht einen kurzen Spaziergang machen und Aufgaben, die uns zu viel werden, einfach ablehnen. Die langfristig wirksamste Strategie gegen chronischen Stress ist ein gutes Zeitmanagement. Damit können wir verhindern, dass Stress überhaupt erst entsteht. Daher ist es sinnvoll, unsere Tage und Wochen zu planen. Das, was wir uns vornehmen, sollte dabei immer realistisch sein. Große Ziele sollten wir in kleinere herunterbrechen und immer genug Zeit für Unvorhergesehenes einplanen. Ein guter Trick ist außerdem, sich Deadlines einen Tag früher in den Kalender einzutragen. So hatte die Großmutter der Autorin an Weihnachten immer ein total entspanntes Familienfest, weil sie alles so plante, als wäre es bereits am 23. Dezember soweit. Blink Nummer 6. Um eine Aufgabe zu meistern, müssen wir anfangen und dranbleiben. Für wichtige Aufgaben und Ziele im Leben brauchen wir einen klaren Kopf und sollten so stressbefreit wie möglich sein. Aber das allein reicht nicht aus, um die Beförderung zu bekommen oder ein neues Instrument zu lernen. Wenn wir etwas Großes erreichen wollen, sollten wir auch motiviert und mit viel Disziplin an unsere Aufgaben herangehen. Auch dafür gibt es im Hirn zuständige Bereiche. Was sagt die Hirnforschung dazu? Sie hat eine gute Nachricht für alle mit einem großen inneren Schweinehund. Wir können selbst für die nötige Motivation sorgen. Dabei unterscheiden wir zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Die intrinsische Motivation kommt von innen und funktioniert besser, als wenn wir etwas nur erreichen wollen, weil jemand anderes es von uns erwartet. Diese Motivation von außen wird extrinsisch genannt. Wir motivieren uns also am besten, wenn wir uns für jede Aufgabe einen persönlichen Grund suchen, warum wir sie gerne erledigen möchten. Gut funktioniert auch die Instant-Influence-Technik. Dazu beantworten wir einfach die folgenden 6 Fragen. Warum möchten wir etwas ändern? Wie groß ist unsere Bereitschaft, etwas zu ändern auf einer Skala von 1 bis 10? Warum haben wir keine niedrigere Zahl gewählt? Was wäre besser, wenn wir etwas ändern würden? Warum sind diese Resultate so wichtig? Was ist als nächster Schritt zu tun? Manchmal hilft es auch schon, unseren Willen auszusprechen. Ich möchte diese Präsentation fertig vorbereiten. Wenn wir das oft genug sagen, nervt unser Gehirn die Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun, und es wird von allein damit anfangen, sich an die Ausarbeitung zu machen. Motivation ist gut, doch ohne Disziplin und Willen bringt sie uns nicht viel. Ähnlich wie unser Arbeitsspeicher ist unsere Disziplin den ganzen Tag im Einsatz, aber leider ist auch sie begrenzt und irgendwann erschöpft. Wenn wir den ganzen Tag vor einer Tafel Schokolade sitzen und uns zwingen, sie nicht anzurühren, fällt es uns schwerer, am Abend auch noch zum Sport zu gehen, anstatt auf der Couch zu lümmeln. Wir sollten unseren Willen also nicht überstrapazieren. Blink Nummer 7. Es gibt mehrere Strategien, die uns bei Alltagsentscheidungen weiterhelfen. 7 Uhr morgens, der Wecker klingelt. Aufstehen oder noch einmal umdrehen und weiterschlafen. Kaffee oder Tee? Erst Zähne putzen oder erst duschen? Unser Leben steckt voller Entscheidungen und die meisten davon treffen wir ganz automatisch. Laut einer Studie der Duke University in Durham, USA, sind es mindestens 20.000 pro Tag. Für die allerwenigsten davon setzen wir überhaupt unser Bewusstsein ein. Rund 40% unserer Entscheidungen fällen wir einfach aufgrund von Gewohnheiten. Für die meisten brauchen wir nicht länger als 3 Sekunden darüber, ob wir eine Person sympathisch finden, ob wir hier links abbiegen sollen oder ob wir das Gleiche wie immer zum Frühstück essen, zerbrechen wir uns normalerweise nicht den Kopf. Auch für Entscheidungen, die uns nicht so leicht fallen, gibt es Strategien. Generell gilt die Faustregel, je schwerer eine Entscheidung, desto besser ist es, wenn wir uns genau über unser Bauchgefühl klar werden und danach entscheiden. Denn wenn die Entscheidung nicht einfach ist, gibt es gute rationale Gründe für beide Möglichkeiten. Bevor wir uns allzu sehr den Kopf zerbrechen, sollten wir unser Gefühl den Ausschlag geben lassen. Oft hilft es, wenn wir Distanz zur Entscheidung schaffen, also erst noch einmal drüber schlafen, sie aus einem anderen Blickwinkel betrachten oder eine außenstehende Person um ihre Meinung bitten. Wenn es unentschieden steht, können wir unsere Entscheidung auch von unseren größeren Zielen abhängig machen. Je klarer und deutlicher wir sie formulieren, desto leichter fällt uns das. Wenn wir zum Beispiel mit 30 unsere erste Million haben wollen, ist es ganz leicht, uns zwischen der Weltreise und dem Praktikum in der Unternehmensberatung zu entscheiden. Entscheidungen verbrauchen Arbeitsspeicher und der ist begrenzt. Daher hilft es, einigen alltäglichen Entscheidungen aus dem Weg zu gehen. So hat Präsident Obama zum Beispiel einmal verraten, warum er fast ausschließlich blaue und graue Anzüge trägt. Ich will mich nicht entscheiden, was ich anziehe oder esse, weil ich zu viele andere Entscheidungen treffen muss. Genau die richtige Strategie. Blink Nummer 8. Produktivität hilft der Kreativität auf die Sprünge. Jetzt wissen wir also, wie wir Stress vermeiden, uns motivieren und effektiv Entscheidungen treffen können. Das allein macht uns aber noch nicht produktiv und kreativ. Doch auch dabei können wir unserem Gehirn ein wenig nachhelfen. Von Natur aus ist jeder Mensch kreativ. Hier ist der Beweis. Stellen wir uns vor, wir haben Freunde zum Abendessen eingeladen. Es soll Eierkuchen geben. Eine halbe Stunde bevor die Freunde kommen, stellen wir fest, dass wir keine Eier im Haus haben. Was tun wir? Jeder hat hier mindestens eine Idee. Das ist Kreativität. Trotzdem haben wir alle schon einmal vor einer Aufgabe gesessen, zu der uns einfach keine Lösung eingefallen ist. Gute Ideen kommen eben leider nicht auf Knopfdruck. Doch auch Kreativität und das kreative Lösen von Problemen lassen sich trainieren. Kreativität entsteht nicht aus dem Nichts, sondern auf Basis unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Je mehr wir also lernen, desto kreativer können wir sein. Außerdem hängt Kreativität auch sehr eng mit Produktivität zusammen. Wenn wir auf ein weißes Blatt starren, wird uns kaum die Muse küssen und uns unseren ersten Roman diktieren. Besser ist es, wenn wir einfach anfangen, etwas zu produzieren. Wir können zum Beispiel die einzelnen Kapitel aufschreiben oder ein paar wichtige Charaktere skizzieren. Dann kommen die neuen Ideen bald wie von allein. Ein weiterer Trick für mehr Kreativität besteht darin, die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Methoden zu betrachten. Was würde unsere kleine Schwester dazu sagen? Unsere Oma? Die Bundeskanzlerin? Können wir es aus Ton nachbauen oder aus Lego? Wenn wir möglichst viele Ideen brauchen, wie zum Beispiel bei einem Brainstorming, können wir auch versuchen, eine Antwort mit jedem Buchstaben des Alphabets zu finden. Wie können wir unsere Gartenparty besonders toll gestalten? A wie Apfelkuchen, B wie eisgekühlter Bommelunder, C wie chaotische Sitzordnung. Mit diesen Strategien sollte die Angst vor dem weißen Papier der Vergangenheit angehören. Nicht in der Schockstarre verharren, sondern einfach machen. Blink Nummer 9. Es gibt Techniken, um sich Gelerntes zu merken. Bevor wir jetzt loslegen und so genial werden, dass wir die Welt retten und unsere eigene Mondrakete entwerfen, müssen wir noch schnell einen Blick darauf werfen, wie wir mit unserem Gehirn überhaupt vorankommen. Auf das Lernen. Wie machen wir das am besten? Wir lernen Dinge am leichtesten, wenn wir sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten und öfter wiederholen. Dabei besteht der Prozess des Lernens im Prinzip aus drei Phasen: Verstehen, Abspeichern und wieder abrufen. Je öfter wir diese drei Phasen durchspielen, desto besser merken wir uns neues Wissen. Um die Verarbeitungstiefe unseres Wissens zu verbessern, sollten wir das Thema umfassend bearbeiten. Verschiedene Texte dazu lesen, etwas darüber schreiben, unterschiedliche Übungen machen, eine Skizze anfertigen, mit anderen darüber sprechen, es jemandem erklären und am besten natürlich das neue Wissen gleich selbst praktisch anwenden. Konsequentes Üben und Bewegung während des Lernens unterstützen den Lernprozess zusätzlich. Wenn wir zum Beispiel umherlaufen, können wir Dinge oft besser verstehen und in unser bestehendes Wissen einordnen, als wenn wir auf einem Stuhl sitzen. Es gibt Methoden, die uns dabei helfen, sich an viele Details zu erinnern. Eine davon ist die Loki-Methode. Dabei gehen wir einen bestimmten Weg ab, zum Beispiel durch unsere Wohnung oder über unseren Körper, und verknüpfen die einzelnen Stationen mit gelernten Punkten. Diese Technik verwenden die meisten Gedächtniskünstler. Nehmen wir zum Beispiel einen Weg von unseren Füßen über die Knie hin zu unserem Po. Damit können wir uns unseren Einkaufszettel, Eier, Milch, Marmelade, ganz einfach merken, wenn wir uns Bilder dazu ausmalen. Wir gehen ganz vorsichtig, wie auf rohen Eiern, mit unseren Füßen zum Supermarkt. Leider stolpern wir und reißen ein Loch in die Hose. Am Knie schimmert milchweiße Haut durch. Währenddessen singen ein paar Kinder das Geburtstagsständchen mit der Aprikosen-Marmelade in der Hose, genauer gesagt am Po. Neues Wissen wiederholen wir am besten kurz vor dem Schlafengehen noch einmal, denn während des Schlafs wird es sich in unserem Hirn festsetzen. Blink Nummer 10. Schlaf, Bewegung und Essen beeinflussen unser Denkvermögen. Egal wie gut wir unser Gehirn trainieren, es sitzt letztendlich immer in einem Körper. Und wenn es diesem Körper nicht gut geht, dann kann auch das Gehirn keine volle Leistung erbringen. Daher müssen wir, wenn wir wirklich genial werden wollen, auf ausreichend Schlaf, viel Bewegung und eine gesunde Ernährung achten. Ohne Schlaf geht gar nichts. Schlafentzug macht uns schreckhaft, misstrauisch, desinteressiert und dumm. Schlaf ist unser nächtlicher Wellnessurlaub. In dieser Zeit kann unser Gehirn Eindrücke verarbeiten, verknüpfen und dauerhaft speichern. Um gut zu schlafen, müssen wir auch unser biologisches System herunterfahren. Dabei hilft ein kühles, dunkles Schlafzimmer. Kurz vor dem Schlafen noch auf dem Computer oder das Handy zu gucken, ist keine gute Idee, weil das unserem Körper vorgaukelt, es sei noch heller Tag. Dadurch schlafen wir schlechter ein. Auch Sport macht uns glücklicher und schlauer. Dafür eignet sich Ausdauersport am besten. Ein 45-minütiges Ausdauertraining wie Radfahren, Joggen oder Schwimmen sorgt dafür, dass neue Gehirnzellen entstehen. Außerdem sorgt Sport für einen gesunden Dopaminspiegel, der uns glücklicher macht. Und wenn wir traurig oder gestresst sind, funktioniert unser Gehirn nicht besonders gut. Besonders wenn wir während der Arbeit viel Zeit drinnen verbringen, sollten wir draußen Sport machen, denn die Natur beruhigt uns und Sonnenlicht ist unser Energiemotor. Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle für unsere geistige Leistungsfähigkeit. Der alte Spruch, du bist, was du isst, ist wahr. Und zwar auch im wörtlichen Sinne. Die meisten der Billionen Zellen, aus denen unser Körper besteht, werden irgendwann ausgetauscht. Und alles Material, das uns dafür zur Verfügung steht, kommt aus unserer Nahrung. Unser Gehirn besteht zu 80% aus Wasser. Und es ist wichtig, dass wir es ausreichend damit versorgen, damit es funktionieren kann. 3 Liter pro Tag sollten es mindestens sein. Auch das Brain Food, das momentan in aller Munde ist, gibt es wirklich. Zucker lässt zum Beispiel unsere Konzentration schnell, aber nur kurz ansteigen. Langfristiger helfen Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder Nüsse. Wer also richtig schlau werden will, muss immer daran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Das waren die Blinks zu Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt von Christiane Stenger. Die übergreifende Botschaft des Buches ist, dass es von unserem Umgang mit Stress über unsere Konzentrationsfähigkeit und Entscheidungsfreude bis zur Kreativität zahllose Bereiche gibt, in denen wir die Leistung unseres Gehirns verbessern können. Dazu gibt es viele einfache Tricks und clevere Techniken, sodass jeder von uns das Beste aus seinem Köpfchen herausholen kann. Übrigens, wir freuen uns immer über Feedback. Wenn dir etwas zu unseren Blinks auf dem Herzen liegt, schreib uns eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt.